Heute ist Muttertag und das wird ja in Deutschland schon seit mehreren Jahrzehnten gefeiert. Aber warum gibt es den Muttertag eigentlich? Der Muttertag ist dazu da, seine eigene Mutter, die man dann hat, zu ehren. Kinder sind dankbar für das, was die Mutter ist und was sie alles so tut. Und das haben wir ja auch in dem Video gesehen, was eine kleine Gruppe, also das war ein Projektteam, aus dem Sunday Kids Gottesdienst, die dieses Video gedreht haben. Also es geht darum, seine Mutter zu danken. Und um seine Mama zu danken, machen die Kinder oft Geschenke in Form von Sachgeschenken, also sie kaufen vielleicht sogar schon was, oder sie sind ganz kreativ und dichten vielleicht was, malen Bilder, basteln was, und das kriegt dann die Mutter geschenkt. Oder um seinen Dank auszudrücken, verwöhnen auch manche Kinder ihre Eltern, indem sie vielleicht mal den Haushalt machen oder das Frühstück ans Bett gebracht wird. Vielleicht warten einige Mütter noch drauf, aber es soll mal vorkommen. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Varianten, wie man den Dank ausdrücken kann an seine Mutter. Genau, also diese Gedenktage, der ein oder andere nutzt ja so eine Gedenktage dann, also wie Muttertag, weil er oft im Laufe des Jahres da ja gar nicht so wirklich seinen Dank äußert an seine Mutter. Und zum Leid meiner Mama haben wir, also meine Brüder und ich, diesen Muttertag nicht immer ernst genommen. Und sie hat dann auch später gesagt, sie will gar keine Geschenke mehr von uns haben. Weil wir nicht ehrlich unseren Dank ausgedrückt haben. Da wurde noch am selben Tag ganz, ganz schnell irgendwie ein Bild gemalt oder irgendwas, ein kleiner Gutschein noch besorgt. Und das kam meistens nicht so gut an, weil es einfach irgendwie dahin geklatscht war. Also es geht auch darum, dass dieses Ehren, das Loben und das Danken auch ehrlich gemeint ist. Und Tage helfen uns auch daran, uns daran zu erinnern, wofür eigentlich eine Person steht. Wenn ich weiter denke und nicht mehr auf meine eigene Mutter so schaue, dann fällt mir auch gleich die Jahreslosung ein. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in der Jahreslosung wird ja auch die Gott als Mutter beschrieben. Und da ist mir, wenn ich am Muttertag denke, auch gleich die Jahreslosung eingefallen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Also in diesem Bibelwort wird die besondere Beziehung der Mutter zu ihrem Kind auf Gott und den Menschen projiziert. Also die Beziehung zwischen mir und Gott. Muttertag. Das ist also ein Tag, an dem man seine Mutter lobt und dankt, weil sie für einen da ist. Sie ist da, wenn man auch manchmal getröstet werden muss, so wie auch die Jahreslosung es sagt. Und es gibt einen Bibeltext im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7, die diese beiden Aspekte beinhaltet. Einmal das Trösten und das Loben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, Wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, dass Gott tröstet. Gott tröstet die Trübsal, so wie Luther es übersetzt. Die Trübsal ist eine Not, die wir Menschen erleiden. Sie ist ein Druck, der schwer auf uns lastet. Dass Gott uns tröstet, weil wir diese Not haben, ist erstmal ein ermutigendes Wort. Nun müssen wir aber unterscheiden, weil Paulus meint hier nämlich nicht Not im ganz Allgemeinen. Eigentlich meint er eine ganz bestimmte Not. Er meint nämlich die Bedrängnis, wenn man in der Nachfolge Christi steht. Zum einen deutet der Kontext des Predigttextes darauf hin und zum anderen wird dieses verwendete griechische Wort meist in diesem Zusammenhang nämlich nur benutzt. Also wenn es um Nachfolge geht. Lesen wir also noch ein bisschen weiter und schauen wir uns den Kontext unseres Predigttextes an. In den darauffolgenden Versen schreibt Paulus nämlich ganz kurz, dass er schon glaubt, dass er seine Arbeit nicht fortsetzen könne. Warum? Weil er halt stark bedrängt sei. Und er glaubte auch an dieser Bedrängnis zu sterben. Von welchen Nöten er hier ganz genau spricht, schreibt er an dieser Stelle nicht. Aber wenn man sich die überlieferten Briefe anguckt, die Paulus geschrieben hat, dann schreibt er öfters über seine persönlichen Leiden. Weil er Jesus nachgefolgt ist, stieß er immer wieder bei Juden und auch bei Römern auf starke Ablehnung. Es gab diverse körperliche Auseinandersetzungen mit diesen Leuten. Er wurde gesteinigt und das hat er auch überlebt. Paulus wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, er wurde gegeißelt. Und er war auch mehrmals im Gefängnis. Zudem kam noch dazu, dass seine Reisen sich immer wieder als sehr gefährlich erwiesen. Also er wollte ja auch Menschen das Evangelium verkünden und daraufhin hat er viele Reisen gemacht. Grundsätzlich waren nämlich diese Reisewege nicht durchgängig sicher, weil immer wieder Räuber an den Straßenwegen lauerten. Und bei einem Überfall konnte man auch getötet werden. Ich erinnere nur mal an die Geschichte des barmherzigen Samariter, die Jesus erzählt hatte, wo man merkt, ja, da ist einer fast totgeschlagen worden, nur weil er überfallen wurde. Ist nicht einfach nur Geld her und dann wieder weg, sondern man wird da richtig misshandelt. Paulus beschreibt auch, dass seine Reisen auf Übersee nicht immer glatt gelaufen sind. Er erlitt mehrmals Schiffbruch und trieb zum Beispiel 1,5 Tage auf hoher See einfach so rum. Vielleicht so an einem Stück Holz, an einem Balken. 1,5 Tage. Das sind schon heftige Dinge, die Paulus hier erlebt hat. Sie sind jedoch, also für mich, für meine Realität, irgendwie nicht so greifbar. Sie sind fern, also es entspricht nicht meiner Realität. Ich habe nämlich noch keine Verfolgung erlebt. Ich müsste noch keine Angst um mein Leben haben wegen meines Glaubens. Hier in Deutschland kann man einigermaßen behütet mit seinem Glauben umgehen und auch aufwachsen. Dennoch weiß ich, auch wenn es nicht meiner Realität entspricht, gibt es auch heute noch Christen, die verfolgt werden. Zum Beispiel berichtet die Organisation Open Doors regelmäßig von Ländern, wo Christen verfolgt werden. Diese Wirklichkeit rückt auch näher durch unsere iranischen Geschwister, die bei uns in der Gemeinde sind. Aus ihren Berichten, aus Gesprächen mit ihnen haben wir und habe auch ich Einblicke bekommen, unter welchem Druck sie manchmal leiden, welche Ängste sie haben. Damit will ich keineswegs meine bzw. eure Not relativieren. Wir haben auch eine gewisse Not. Es ist nur eine andere. Es sind unterschiedliche Nöte, dennoch beide ernst zu nehmen. Wenn wir in der Nachfolge Christi stehen, dann tauchen halt Schwierigkeiten auf. Für einige ist das vielleicht der Bruch der Familie. Für andere bedeutet das, dass sie aus Gruppen ausgeschlossen werden. In der Schule, vielleicht am Arbeitsplatz. Vielleicht wollen Freunde nichts mehr mit mir zu tun haben. Oder ich werde nicht ernst genommen, weil Christen sind ja irgendwelche komischen Schwärmer. Es gibt natürlich noch viele weitere Dinge, die einen Christen bedrängen, die einen unter Druck setzen, die einen traurig machen, die einen vielleicht auch verzweifeln lassen, weil man einfach ein Jünger Jesu ist. Vor diesen Situationen kann man erschrecken. Doch Gott gibt den Zuspruch, dass er uns trösten wird. In der Jahreslosung wird das mit dem Bild der Mutter ausgedrückt. Und in dem heutigen Predigttext aus dem 2. Korintherbrief wird die Dimension Jesu noch erwähnt. Jesus ist auch jemand gewesen, der viel erleiden musste. Zuerst fällt mir natürlich die Passionsgeschichte ein, also sein Leidensweg. Er wurde verhaftet, er wurde gerichtet, er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, er wurde getötet. Aber nicht nur in seinen letzten Stunden ist ihm Leid widerfahren oder hat er Druck erlebt. Die Evangelien berichten, dass er immer wieder schwierigen Situationen ausgesetzt war. Er wurde versucht, auch vom Teufel. Ihm ist Widerstand entgegengebracht worden von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten. Doch, und das ist das Schöne, als Jesus getötet wurde, war das nicht das Ende der Geschichte. Er hat den Tod und das Leid überwunden, weil er von den Toten halt auferweckt wurde. Und da kann man ein kräftiges Halleluja sagen. Jesus lebt und er hat den Schmerz hinter sich gelassen. Doch das noch Schönere und das damit Tröstende ist, dass wir Christen damit hineingenommen werden. Wir sind in Jesu Christi Leiden und in seine Auferstehung mit hineingenommen. Das ist das, was die Bibel häufig mit den Worten in Christus beschreibt. Die Gläubigen sind in Christus. Was heißt das, beziehungsweise wie kommt man in diesen Status, in Christus zu sein? Damit ist gemeint, dass man zu Jesus gehört. Ich gehöre zu Jesus. Um in diesen Status zu kommen, muss man sich bekehren. Anders geht's nicht. Und das bedeutet, dass man vertraut. Man vertraut darauf, dass das, was Jesus machte, was er sagte, für das eigene Leben Bedeutung hat. Hat man nun dieses Vertrauen, kommt es zu dieser Lebensübergabe. Ich gehöre dir, Jesus. Mein ganzes Leben gehört dir. Alles, was ich bin, was mich ausmacht und was ich habe, stelle ich dir, Jesus, zur Verfügung. Man könnte auch sagen, ich stelle alles unter deine Herrschaft. Sagt man heute nicht mehr so, weil man eher, also die Jugendlichen, die möchten das immer gerne allgemeinsprachlich haben. Aber es ist so eine, wir reden von König Jesus, wir haben es auch gesungen. Dann ist da auch ein Bereich der Herrschaft. Und mein Leben gehört denn dazu. Und wenn ich nun das mache und wenn ich das vom ganzen Herzen auch ernst meine, dann bin ich in Christus. Dann habe ich diesen Status. Dann gehöre ich nämlich auch zu ihm. Und diese Perspektive, die sich dann für einen ergibt, ist denn eine tröstende. Wenn nun Jesus die Trübsal überwunden hat und ich damit hineingenommen bin, dann schenkt das Trost. Er hat das Leid überwunden, auch ich werde das Leid überwinden. Eigentlich müsste man sagen, dass diese Schau auf das Überwinden noch mehr schenkt. Nicht nur Trost, sondern auch Mut. Es ermutigt. Die neuen Bibelübersetzungen haben das auch mit aufgenommen, dass nicht nur Trost drin steht, sondern auch Mut. Das hat nämlich was mit dem griechischen Wort zu tun, das Paraklesis. Das ist nämlich viel, es ist vielschichtiger als die deutsche Übersetzung allein mit Trost. Es bedeutet nämlich auch ermutigen. Und in diesem Sinne kann man nämlich auch gleich weiterdenken und sagen, ja, man kann gleich auch von Hoffnung sprechen. Die Sicht auf das Kreuz Jesu und auf seine Auferstehung gibt uns Hoffnung. Diese Hoffnung, das Vertrauen, dass wir daran beteiligt sind, gibt uns einfach Trost und Mut. Wie das meist so ist mit Gott, will er nicht, dass wir uns einfach nur trösten lassen. Also mir wird immer wieder bewusst im Laufe meines Glaubenslebens, dass ich alle Geschenke, die ich von Gott empfangen habe, nicht behalten soll. Das Geschenk ist nämlich nicht nur für mich allein bestimmt, sondern auch für andere Menschen. Ich soll das, was ich empfangen habe, weitergeben. So kann Paulus auch schreiben, dass sein Trost, den er erlebt, auch andere trösten wird. Und psychologisch ist das auch voll raffiniert, wie ich finde. Stellt euch doch mal folgende Situation vor. Wir holen jeden Sonntag unsere iranischen Geschwister aus Hofstetten ab. Und da gibt es einen Fahrdienst. Und weil ich einen Siebensitzer habe, wird mein Auto auch häufig genutzt. Nur fahre ich meistens nicht selber, sondern jemand anderes fährt mein Auto. Und nun frage ich euch, oder Wolfgang, der das eigentlich organisiert, fragt euch, könntet ihr mit meinem Auto fahren? Und ihr macht das. Und ihr fahrt hier mit mehreren Autos gleichzeitig los. Und plötzlich machst du einen Unfall mit meinem Auto. Dir ist nichts passiert, aber das Auto hat einen großen Schaden davon getragen. Das ist natürlich erstmal eine richtig doofe Situation. Richtig unangenehm. Du kannst nämlich die iranischen Geschwister nicht pünktlich abholen, weil du einen Unfall gebaut hast. Die anderen Fahrer halten an. Einer von denen versucht, dich zu beruhigen. Du bist gerade sehr emotional und viele Gedanken gehen dir durch den Kopf. So kurz nach dem Unfall bist du einfach verzweifelt. Du weißt nicht so ganz genau, wie geht's jetzt weiter. Der Fahrer versucht, dich zu trösten. Nimmst du diesen Trost an? Weil diese Person ist ja vielleicht noch nie zu spät gekommen. Der weiß gar nicht, wie das ist, wenn man zu spät kommt. Und natürlich ist da auch noch die Sache mit dem Auto, dass das auch kaputt ist. Die Person weiß nicht, wie es vielleicht ist, mit einem Auto einen Unfall gebaut zu haben von einer anderen Person. Wir Menschen lassen uns in schwierigen Begebenheiten und auch in schwierigen Situationen eher von solchen Menschen nämlich trösten und ermutigen, die gleiche oder ähnliche Erfahrung gemacht haben wie wir selber. Das heißt, wenn ich eher Angst habe, zu spät zu kommen, dann lasse ich mich eher trösten von jemandem, der weiß, wie es ist, zu spät zu kommen. Und der da vielleicht ein ermutigendes Wort hat. Oder ich lasse mich von jemandem trösten, der weiß, wie es ist, mit einem fremden Auto einen Unfall zu bauen. Jemand, der die Erfahrung nicht gemacht hat, der kann ja gut reden. Aber das hilft mir vielleicht gerade in meiner Verzweiflung nicht. Nun gibt es ja auch reale Ereignisse in eurem Leben. Das war jetzt ein bisschen konstruiert. Unser Auto ist noch heil. So im Großen und Ganzen, es ist ja schon 21 Jahre alt und na, den wird er wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Und genau, es gibt reale Situationen in eurem Leben, in dem ihr Gottes Trost erfahren habt. Zudem seid ihr dann nämlich auch Boten. Ihr seid Boten Gottes, ihr habt Trost erfahren Und diesen Trost sollt ihr weitergeben. Und so erfahren nämlich auch andere Menschen Trost durch Gott, weil ihr die Boten seid, die diesen Trost weitergeben. Also andere Menschen, die auch eine Not erleben, die bedrängt werden, die auch erdrückt werden, erfahren so Gottes tröstende Worte. Sie erfahren das halt durch uns. Und daher ist es auch wichtig, andere Menschen daran teilhaben zu lassen, welchen Lichtblick man gewonnen hat, den man selber gewonnen hat. Es ist wichtig, seine Hoffnung seinen Mitmenschen in den entsprechenden Situationen auch wirklich mitzuteilen, damit sich meine Erfahrung auf sie überträgt. Meine Erfahrung ist das, was sie tröstet, weil ich habe Erfahrung mit Gott gemacht. Ein Punkt will ich noch nennen, weil er unbedingt dazu gehört. Die ersten Worte, die Paulus schreibt, sind: Gelobt sei Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Paulus hat wirklich schlimme Dinge erfahren. Und das Erste, was er macht, ist, dass er Gott lobt. Er hebt Gott hervor und preist ihn. Und in dem Hervorheben und Erheben Gottes spiegelt sich natürlich sein Dank wider. Paulus ist dankbar für den Trost und Mut, die Hoffnung, die er von Gott empfangen hat. So wie wir unsere Mutter loben und ehren für die guten Dinge, die sie gemacht hat, sollen auch wir Menschen unseren Gott loben. Und in den Psalmen kommt es immer wieder vor. Der Beter ist bedrängt, zum Beispiel von Feinden oder irgendwelchen anderen Situationen, die ihn wirklich schwer belasten. Und er klagt. Der Psalmist klagt Gott seine Situation, seine Nöte. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er kommt immer wieder zum Lob und Dank. Gott wird immer wieder geehrt in dem Psalm. Auch wenn es ein Klagepsalm ist. Gott wird immer gelobt. Bevor wir beten, sollten wir uns vielleicht mal klar machen, wer Gott ist und was er in unserem Leben schon bewirkt hat. Dann wird es uns auch viel leichter fallen, nicht nach unserem Bitten ein Amen zu sagen, sondern nochmal Gott die Ehre zu geben. Auch wenn wir anderen Menschen von unserem Erlebnis erzählen, können wir unser Dank vor den anderen bezeugen. So wie es Paulus hier gemacht hat. Ganz am Anfang sagt er zu den Korinthern: Gelobt sei Gott. Und heute könnte man auch sagen: Ich danke Gott für Punkt, Punkt, Punkt. Ich finde das von Gott so genial, dass er Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Liebe Gemeinde, das Kreuz, was hier ist, ist das wichtigste Symbol des christlichen Lebens. Denn erst durch das Kreuz wird diese Güte, die Barmherzigkeit Gottes erfahrbar. Wer nicht leidet, der kann nicht getröstet werden. Wer nicht verzweifelt, kann auch nicht hoffen. Das Kreuz muss also sein und es wird zum Zeichen der Liebe und der Hoffnung, weil es nicht das Ende ist, sondern weil Christus es überwunden hat. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten, und das hier vielleicht auch bei uns, ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt ist, aber das Kreuz hängt direkt über dem Taufbecken. Das ist mir im Gemeindeunterricht letztens mal bewusst geworden, als ich mit denen den Gottesdienstraum einfach mal betrachtet habe. Was kommt eigentlich im Gottesdienstraum vor? Und da ist mir aufgefallen, das Kreuz ist im Taufbecken. Der Tod hat nicht besiegt. Er hat nicht gesiegt, sondern das Leben, die Auferstehung. In der Taufe feiern wir die Auferstehung. Halten wir uns das mal vor Augen. Weil dann erfahren wir nämlich auch den Trost. Wir bekommen neuen Mut und erlangen Hoffnung. Die Jahreslosung erinnert uns und spricht uns das zu. Gott will dich trösten, so wie es eine Mutter tun würde. Der Korinthertext fordert uns zusätzlich noch heraus, dass wir andere Menschen von uns erzählen, damit auch sie erfahren und erleben, dass Gott tröstet. Für die gemachten Erlebnisse soll Gott auch wertgeschätzt werden. Wir sollen wieder auf ihn schauen, also auch hier aufs Kreuz, auf den, von dem alles kommt. Wir sollen ihn loben, weil nämlich alles zur Ehre Gottes geschieht. Und deswegen sollen wir auch Gott Ehre geben. Und da ich Jugendpastor bin, darf ich das auch gleich machen. Ich fordere euch heraus, steht doch bitte auf. Und so kommen wir auch gleich zum Schluss. Ihr dürft aufstehen. Ich will, dass ihr jetzt dieses Bild, dieses Symbol wirklich betrachtet. Ich will, dass ihr dieses Kreuz und das Taufbecken betrachtet und euch vergewissert, was das in eurem Leben bedeutet. Und ihr sollt, dafür gebe ich jetzt eine Minute Zeit, und dann sollt ihr Gott laut oder leise loben.